Impuls, der Podcast der Deutschen Herzstiftung. Für alle, die mehr über ihr Herz wissen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Impuls, dem Podcast der Deutschen Herzstiftung. Ich melde mich diesmal direkt vom Jahreskongress der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie, dem ESC-Kongress in München. Denn hier wurden zum Beispiel die neu überarbeiteten europäischen Leitlinien zur Herzinsuffizienz, also zur Herzschwäche, gerade vorgestellt. Das ist eine Erkrankung, die durch unsere überalternde Gesellschaft in den nächsten Jahren zunehmen wird. Die neuen Leitlinien haben diese Situation und neue Daten berücksichtigt und beinhalten deswegen einige wichtige geänderte Aspekte. Da ist zum Beispiel die Einteilung der Herzschwäche. Die wird vereinfacht. Der Blick richtet sich stärker auf Prävention und frühe Krankheitsstadien. Und auch bei der medikamentösen Behandlung, da hat sich etwas geändert. Doch was bedeuten diese Änderungen dann auch letztendlich konkret für die Menschen mit Herzschwäche? Wie wird sich der Behandlungsalltag vielleicht künftig möglicherweise ändern? Darüber spreche ich jetzt mit Professor Stefan Franz, Klinikdirektor am Uniklinikum Würzburg und stellvertretender Sprecher des Deutschen Zentrums für Herzinsuffizienz. Mein Name ist Ruth Ney, ich bin Medizinredakteurin der Herzstiftung. Professor Franz, die Leitlinie, die ordnet Herzschwäche jetzt ganz neu ein. Man hat sich von der bisherigen Dreiteilung der Herzschwächeformen verabschiedet und teilt jetzt vereinfacht gesagt nur noch in die Herzschwäche mit erhaltener Pumpleistung und in die Herzschwäche mit eingeschränkter Pumpleistung ein. Was bedeutet denn das konkret für Patientinnen und Patienten, für ihre Diagnose und Therapie?
Ja, Sie fassen es ganz richtig zusammen. Wir haben früher eine Dreiteilung gehabt. Der Hintergrund dafür war, dass Studien in der Regel bei einer Pumpfunktion unter 40% gemacht waren oder bei einer Pumpfunktion über 50%, sodass man so eine gewisse Lücke zwischen 40% und 50% hat. In den Analysen oder Sekundäranalysen der Studien hat sich aber gezeigt, dass die meisten Patienten sich in dem Bereich 40% bis 50% genauso verhalten wie die unter 40%. Und wir haben die Patienten schon entsprechend behandelt und es war in den alten Leitlinien schon so auch drin gestanden, sodass das wirklich eine Vereinfachung ist, die es dann den Ärzten, die jetzt nicht ganz so tief in dem Feld vielleicht drin sind, auch leichter macht, die entsprechenden Therapeutika anzuwenden. Mhm. Also ich finde es gut, das ist eine echte Vereinfachung.
Ja. Und ja, auch auf die Prävention, da wird verstärkt Wert gelegt. Es gibt 4 Schweregrade und es fängt an mit A, auf Englisch People at Risk. Also das heißt, diejenigen, die eigentlich noch gar keine Herzschwäche haben, sondern sich noch im reinen Risikobereich befinden. Und
dass man Hypertonus hat und damit eine Herzinsuffizienz entwickeln könnte, aber wir in den bildgebenden Methoden, die wir haben, noch nicht sehen. Genau.
Und wie werden aber diese Menschen dann überhaupt erkannt, dass sie also sich noch im Risikobereich befinden? Also bei wem liegt da ein bisschen vielleicht auch der Ball im Feld, dass er sich darum kümmert, Menschen damit in dieser Stadium A auch zu erkennen?
Bei allen würde ich sagen, bei Patienten und bei Ärzten. Das ist halt das, was man präventiv macht, dass man eben schaut, dass Patienten keinen Hypertonus haben, dass sie sich gesund ernähren, dass sie genügend Bewegung haben, dass die Cholesterinwerte richtig eingestellt sind, dass sich kein Zucker entwickelt. So, und die Dinge, die man unter gesundem Leben eben versteht, damit man verhindert, dass sich überhaupt ein Schaden am Herzen ausprägt. Und das macht ja Sinn.
Also die Klassiker, die man generell für den Herzschutz empfiehlt, da fällt auch jetzt speziell mit dem Blick auf Herzschwäche nichts besonders raus. Oder ist da der Hypertonus oder die Niere besonders zu nennen?
Ja, ist besonders zu nennen, aber das ist jetzt nichts Neues. Auch diese Einteilung in ABCD ist jetzt nichts wahnsinnig Neues. Das ist was in der amerikanischen Leitlinie schon seit Jahrzehnten vorhanden ist. Also es ist jetzt kein überraschendes Ereignis, aber ich glaube, in der gesamten Gesundheitspolitik, glaube ich, muss man seinen Blick schon auch viel mehr auf die Prävention der Erkrankung legen und nicht so sehr nur auf die Behandlung, wenn mal das Kind in den Brunnen gefallen ist.
Mit Sicherheit. Und dritter Punkt bei den neuen oder erneuerten Leitlinien, da zeichneten sich auch Änderungen in der Therapie ab bei der symptomatischen Herzschwäche, bei jenen Patienten, die schon die ersten Beschwerden und Anzeichen haben. Welche sind denn Ihnen da besonders auffällig, diese Änderungen im Therapiebereich?
Also Änderungen waren jetzt auch nicht wahnsinnig überraschend, weil die Studien der letzten Jahre eigentlich eine relativ eindeutige Sprache gesprochen haben. Und ich glaube, die beiden Dinge, die ich persönlich jetzt am wichtigsten finde, ist einmal das Digitalis, das eine Renaissance erlebt. Das ist ja das älteste Herzmedikament, was wir überhaupt kennen. was jetzt in neueren Studien nochmal untersucht wurde, wo gezeigt wurde, dass es sehr positive Effekte hat, auch bei der Therapie, die wir momentan anwenden. Und es ist etwas aufgewertet worden in seiner Wertigkeit, ist einfach nebenwirkungsarm. Also ich glaube, das ist eine gute Sache. Im Vergleich zu früher würden wir eher niedrige Dosen einsetzen, weshalb die Nebenwirkungsquoten sehr gering sind. Und das Zweite ist bei der Herzinsuffizienz mit reduzierter Pumpfunktion. Das Zweite ist bei der Herzinsuffizienz mit erhaltener Pumpfunktion, ist eben die Mineralocorticoid-Rezeptor-Antagonisten als neue Therapie dazugekommen. Es gibt mehrere Studien jetzt in den letzten Jahren, die das nahegelegt haben, wo der eine oder andere auch schon mit der entsprechenden Therapie begonnen hat.
Ja, bei Digitalis bleibt natürlich das Problem, dass ausgerechnet dieser Stoff, der als Naturstoff schon seit 200 Jahren da ist, im Augenblick extrem schwer zu bekommen ist. Also das ist
korrekt.
Auch Präparate.
Ja, ist ja, auch schwer zu synthetisieren. Also das wird wirklich aus dem Fingerhut synthetisiert und man braucht einen Fingerhut. Und die Firma Merck hat ja leider die Produktion eingestellt vor wenigen Jahren wegen der geringen Kosteneffizienz. Genau, aber da wird sich sicherlich was entwickeln, wenn der Bedarf da ist und man damit Geld verdienen kann. Dann gibt es bestimmt auch Firmen, die das machen werden.
Das ist oft entscheidend. Also letztendlich haben wir weiterhin in der Herzschwächetherapie die vier Medikamentengruppenbedeutung, die auch als die fantastischen vier beschrieben werden. Und wie Sie erwähnten, die Mineralocorticoid-Rezeptor-Antagonisten, kurz MRA, die haben diese Aufwertung erfahren. Ja, sie werden jetzt explizit empfohlen.
Genau, vielleicht.
Zumindest bei der mit eingeschränkter jetzt unabhängig von ihrer Pumpleistung. Das war vorher nicht so eindeutig. So, ebenso wie die SGLT2, das sind die beiden Substanzgruppen, also Empagliflozin, Dapagliflozin plus diese MRA, die für alle Gruppierungen oder für alle Patienten zumindest nach Leitlinie, da ist wahrscheinlich noch ein bisschen Diskussionsbedarf, ob man das wirklich so pauschal dann sagen kann.
Also wir müssen immer unterscheiden, die Patienten mit der reduzierten und mit der erhaltenen Pumpfunktion. Und für die SGLT2-Inhibitoren ist klar, auch schon in der letzten Leitlinie beziehungsweise mit einer Zwischenmarker bei der letzten Leitlinie, dass über den gesamten Bereich, also sowohl bei der reduzierten als auch bei der erhaltenen Pumpfunktion, SGLT2-Inhibitoren einen Vorteil bringen. Und für die Mineralocorticoid-Rezeptor-Antagonisten, MRA abgekürzt, war es für Patienten mit eingeschränkter Pumpfunktion auch völlig klar. Diese Studien sind 20 Jahre alt, das haben wir immer so angewendet. Und jetzt für Patienten mit erhaltener Pumpfunktion gab es Studien, die allerdings keinen Vorteil gezeigt haben, weswegen das in der letzten Leitlinie nicht drin war. Und vor wenigen Jahren dann eben ein neues Präparat aus einer neuen Substanzklasse der Mineralocorticoid-Rezeptor-Antagonisten, die positive Effekte gezeigt haben, nämlich dass die Hospitalisierung verringert wird bei Patienten mit erhaltener Pumpfunktion. Das ist im Prinzip in die neue Leitlinie mit aufgenommen worden.
Also Sie haben es ja angesprochen, MRA ist nicht gleich MRA. Wir haben den alten Wirkstoff, das Spironolacton, dann kam Eplerenon dazu und jetzt dieser neue Wirkstoff, das Finerenon. Und da ist auch tatsächlich eine ganz unterschiedliche Datenlage zu den drei Substanzgruppen vorhanden. Wie kann man das denn ganz pragmatisch dann umsetzen jetzt in die Behandlung?
Also die Leitlinie sagt, es ist egal, was man nimmt. Das finde ich persönlich jetzt mutig, würde ich sagen, weil die Daten für Eplerenon und Spironolacton sind für eine reduzierte Pumpfunktion sehr gut. Für Finerenon haben wir da eigentlich keine Daten. Und für die erhaltenen Pumpfunktionen haben wir vor allen Dingen für Finerenon Daten. Die Leitlinien macht diese Empfehlung, da es eine sogenannte Meta-Analyse gibt. Da nimmt man verschiedene Studien einfach zusammen und schaut, was, wenn man alle Patienten zusammennimmt, was kommt dann raus? Und da kam eben raus, dass alle drei wirksam sind und auf das gründet diese Aussage. Aber man muss sagen, Daten für erhaltene Pumpfunktion gibt es eigentlich nur für das Finerenon. Es gibt mehrere Studien für das Spironolacton. Eine etwas ältere Studie war neutral. An der Studie gibt es Zweifel, die auch angeführt werden, da es eine Subgruppe in Russland gab, die wohl die Tabletten nicht eingenommen hat. Und dann hat man in der Berechnung gesagt, die muss man doch rausnehmen. Und dann ist die Studie positiv geworden. Das ist eigentlich was nicht 100% erlaubt ist, sage ich mal. Und es gibt eine neuere Studie, die noch nicht Eingang in die Leitlinien gefunden hat. Da gibt es so einen Stichtag, ab dem dann nicht mehr eingeschlossen werden kann, die keine positiven Effekte für Spironolacton gezeigt hat, sodass eigentlich die Studienlage so ist, dass nur Finerenon bisher positive Effekte gezeigt hat. Aber durch diese Meta-Analyse ist eben die Einschätzung erfolgt, dass man das auf die gesamte Klasse eben anwenden kann.
Am Ende, wie so oft, man muss dann individuell gucken, auch was Verträglichkeiten angeht und
wie
das am besten funktioniert. Deswegen vielleicht mal auch abschließend eine Frage. Wenn Sie jetzt einen Patienten vor sich sitzen hätten mit Verdacht auf Herzschwäche, wie würde sich letztendlich dann die Diagnose und Behandlung nach diesen aufgefrischten Leitlinien gestalten?
Also für mich persönlich gibt es keine Änderung, weil halt einfach klar war, was sich entwickelt hat. Aber in der Diagnostik ist es eigentlich unverändert. In der neuen Leitlinie wird nochmal darauf hingewiesen, dass man doch versuchen sollte, die Ursache einer Herzinsuffizienz rauszufinden. Aber ich glaube, das ist sowieso auch schon im Vorfeld klar gewesen, weil man will ja wissen, warum jemand krank ist und jetzt eine behebare Ursache ist, diese eben auch beheben. Und dann in der Therapie eben vor allen Dingen die Hinzunahme dieser beiden Medikamente, die neu dazugekommen ist. Es ist insgesamt etwas leichter sortiert worden, so dass ich hoffe, dass der Nicht-Spezialist sich auch ein bisschen leichter zurechtfindet. Weil man muss ja auch immer sagen, also so Leitlinien sind ja groß, also die haben 150 und mehr Seiten. Hier sind allein 4 Leitlinien vorgestellt worden. Man kann jetzt sicherlich nicht von jedem Allgemeinarzt erwarten, dass er zu jedem Kongress in jedem Fachbereich auch die entsprechenden Leitlinien liest. Deswegen müssen die Dinge auch etwas pragmatisch sein, damit sie dann eben auch in die Breite kommen. Und das ist insbesondere wichtig bei einer Volkskrankheit wie der Herzinsuffizienz, wenn man davon ausgeht, dass 2-3% der deutschen Bevölkerung eben an dieser Erkrankung leiden und der Großteil der Patienten eben nicht durch den Spezialisten, sondern eben durch Hausärzte behandelt wird.
Wichtiger Aspekt. Wo sehen Sie denn im Klinikalltag, im Arztalltag noch die größten Herausforderungen, die vielleicht auch jetzt von dieser Leitlinie noch nicht ausreichend adressiert werden?
Ich glaube, die größte Herausforderung kann eine Leitlinie gar nicht adressieren. Und die ist, wie gerade schon angedeutet, dass man bei einer Volkskrankheit wirklich die Therapie in die Breite bringen muss und eben erreichen muss, dass sowohl Patienten als auch Ärzte über den aktuellen Stand der Therapie optimal informiert sind. Und ich glaube, das ist eine ganz große Aufgabe, dass eben die Awareness sowohl bei den Ärzten als auch bei den Patienten zu schaffen, wie sinnvoll das ist. Ich muss sagen, die Pharmakotherapie, so nervig sie dann auch sein mag, weil man nimmt ja ein ganzes Bündel von Medikamenten morgens und abends ein. Wenn wir das in den großen Studien anschauen, sieht man, dass die Überlebenswahrscheinlichkeit dramatisch angestiegen ist. Und dass auch die Lebensqualität dramatisch angestiegen ist. Und wir sehen das auch in der deutschen Population derjenigen, die eine Herzinsuffizienz haben, dass wir auch in den letzten 10 Jahren dramatische Rückgänge der Sterblichkeit haben. Und das ist eben auf eine gute Arzneimitteltherapie zurückzuführen. Und wir wissen, dass da immer noch große Defizite sind. Also einfach die Medikamente einnehmen, mit Nebenwirkungen auch mal aussitzen, weil viele von den Nebenwirkungen verschwinden dann mit der Zeit auch. Damit man wirklich von dem positiven Effekt dieser doch sehr tollen Pharmakotherapie auch profitieren kann.
Ja, vielen Dank. Und damit war das eine Sonderfolge wieder von Impuls, direkt vom ESC-Kongress 2026 in München. Herzlichen Dank an Sie, Professor Franz, für die Einordnung der wichtigen Neuerungen in der Herzinsuffizienzleitlinie.
Danke auch.
Wenn Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie gerne unseren Podcast und empfehlen Sie ihn weiter. Weitere Informationen rund um Herzschwäche, aktuelle Forschungsergebnisse und praktische Tipps für den Alltag, die finden Sie auf der Website der Deutschen Herzstiftung. Vielen Dank fürs Zuhören, Servus und bis zur nächsten Folge von Impuls. Wissen für Ihre Herzgesundheit.